Der Radio Grischa Talk.
Am Mikrofon Katharina Balzer. Mein Gast heute ist der Walter Dorn, seit kurzem Kinder- und Jugendarzt im Ruhestand. Herzlich willkommen zu dem Grischa Talk, Walti.
Ciao Katharina, vielen Dank für die Einladung.
Gerne geschehen. Ich habe noch lange daran gepickelt.
Das stimmt.
Seit dem 1. Juni wird dein Leben nicht mehr von jungen Patienten bestimmt. Was vermisst du eigentlich am meisten?
Nichts. Also der Übergang ist für mich wunderbar gelungen. Viele haben gezweifelt, dass ich überhaupt aufhören kann. Ich habe immer gesagt, ich kann gut aufhören. Das habe ich immer schon können. Etwas aufhören und etwas Neues anfangen, relativ problemlos. Und das war auch da gewesen. Ich konnte gut aufhören und geniessen die freie Zeit. Jetzt im Moment ist es noch Ferienmodus. Die geniesse ich wahnsinnig.
Du bist der Kinderarzt unserer Kinder gewesen. Wir kennen uns schon über 20 Jahre und darum duzen wir uns auch in diesem Gespräch. Ein spannender Beruf, den du hast, Walter Dorn, weil ich habe es so erlebt, mit der Geburt der Kinder ist so wie eine neue Welt aufgegangen und dann plötzlich ist da ein Kinderarzt, wo man regelmäßig geht. Er wird wie zu einem Familienmitglied, fast eine Art Vertrauensperson. Wie ist eigentlich die Sicht aus der Perspektive vom Kinderarzt, habe ich mich immer gefragt.
Ja, das ist absolut so. Das wird einem schon in der Ausbildung suggeriert, eigentlich, dass wir eine sehr wichtige Rolle in einer Familie werden haben. Und da kann man sich das alles noch nicht so vorstellen. Und mit dem Verlauf der Praxistätigkeit, mit den vielen, vielen Kindern, die man sieht, hat man sehr viele, sehr, sehr gute Beziehungen, die man aufbauen kann. Die entstehen aber nicht sofort, das braucht Zeit, oder? Die Eltern müssen das Vertrauen kriegen, indem sie merken, er nimmt mich ernst. Mit denen sage ich jetzt ein bisschen despektierlich, provozierend, Bagatellfälle, die auch kommen. Dass sie nicht merken oder das Gefühl haben, ach, er übergeht das, er lässt mir nicht recht zu, sondern wir müssen die Eltern ernst nehmen. Man muss ihnen zuhören. Und so tut sich über die vielen, vielen Kontakte, die man dann hat, langsam das Vertrauen aufbauen.
Heute reden wir viel von Projekt Kind oder Helikoptereltern. Die Kinder sind verweichlicht und nicht mehr belastbar. Das Stichwort Generation Z. Wie siehst du das?
Es hat schon ein bisschen etwas, wenn ich so die letzten, jetzt bin ich 40 Jahre in diesem Business, und die letzten 25 Jahre in der Praxis, habe ich schon das Gefühl, dass das ein bisschen in die Richtung tendiert. Dass man seinem Kind auch, wie soll ich sagen, alles optimiert rundherum. Vor allem, wenn ich dann halt ein bisschen später Kinder auch habe und nur ein Kind dann halt habe, vielleicht auch aus zeitlichen Gründen, oder wenn man schon ein gewisses Alter hat, dann wird da alles probiert, optimal zu machen. Und man ist immer dabei beim Kind, man begleitet es, wenn man noch an die Uhren denkt, wo man den Kindern schon früher mitgibt. Also ich habe schon das Gefühl, dass da so ein bisschen die Tendenz in die Richtung geht, dass Kinder nicht mehr können selber die Welt erleben, dass die Eltern eigentlich immer dabei sind. Wir sind doch immer auf der Straße. Ja? Und irgendeinem Abend hat die Mama rausgerufen, Walter, komm heim. Man ist nicht gegangen, man ist geholt worden. Ja? Und hat zappelt und tobt im Stegenhaus, bis man daheim war. Und heute ist das Kind eigentlich selten mehr allein. Also die Eltern sind dabei oder es ist betreut in einer Kita. Später auch immer mit anderen unterwegs. Es sind immer Beobachtungen da. Ich habe immer das Gefühl, Kinder sind heute an einer engeren Leine.
Sind dann vielleicht aber die Eltern verweichlicht, dass man sagt, Kopf, die mögen einfach auch nichts mehr aushalten? Mal nicht wissen, wo Kinder sind. Stichwort Kinder tracken, oder?
Ja, wenn wir die Kranken dann anschauen, glaube ich schon so, dass die Eltern heute, junge Eltern, beim kleinsten Problem, wo für uns halt auch, jetzt sage ich es wieder, wie es despektiell eine Bagatelle ist, sind die Eltern schon sehr nervös. Und das sehen wir auch bei den Konsultationen, die wir haben. Also wenn nur ein Nasentröpfchen am Nasenspitz hängt, dann stehen halt viele da. Das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Sie sind unsicher, sie haben niemanden um sich herum, der ihnen kann sagen, ja du jetzt, das ist jetzt nicht so schlimm, mach es doch einmal so und so. Und dann wird halt bereits schon der Kinderarzt konsultiert für so etwas. Und dann ist es dann eben unsere Aufgabe, im Verlauf dann den Eltern die Sicherheit zu geben, dass sie dann beim zweiten Kind vielleicht nur noch selten kommen, beim dritten Kind eben schon gerade gerne nicht mehr. So tue ich das ein bisschen den Eltern dann schmackhaft machen. Dass sie Erfahrungen sammeln, Was auch verständlich ist beim ersten Kind.
Aber schon auch Wahnsinn, da merkt man ein bisschen, was die Spannbreite ist von der ganzen Verantwortung. Einmal zu wenig und schon hängst.
Das ist so. Und das ist auch das, was ich unserem Personal, der Praxisassistentin, sage. Wir kennen ja unsere Leute mit der Zeit und es gibt Leute, die Leuten fast täglich an. Und da kommt dann auch schnell mal, ach, schon wieder und schon wieder und schon wieder. Aber das ist meistens die gefährliche Situation, weil plötzlich beim 100. Mal ist es dann etwas und dann sagen wir, es ist schon wieder, sie müssen nicht kommen. Und dann wäre dann etwas nicht gut, wenn wir das verpassen. Darum, man muss immer hellhörig bleiben, egal, und halt lieber mal zu viel gesehen als zu wenig.
Muss man jetzt auch mal eigentlich noch ein bisschen den Kreis öffnen und sagen, okay, hinter dem Walter Dorn und einem Praxispartner David Sach, da ist auch ein ganzes Team gestanden, das euch den Rücken frei gehalten hat. Ist es einfach gewesen, um die Frauen, Männer sind glaube ich keine dabei, aber die MPAs zu finden?
Ja, wir haben eigentlich immer gute MPAs gefunden. Es gibt dann natürlich Wechsel. Das ist natürlich auch in einer Kinderarztpraxis so. Es sind meistens junge. Und die sehen natürlich halt dann auch, da kommen immer wieder junge Mütter mit Poppen. Und dann ist es nicht ganz verständlich, dass dann halt auch eine schwanger wird. Und dann haben wir sie halt wieder verloren. Sind dann aber im Teilzeitpensum zurückgekommen. Haben dann aber auch mal ein bisschen ältere Dame zu uns geholt. Auch mit dem Hinblick, dass uns dann vielleicht jemand länger mal bleibt. Aber wir haben uns ein bisschen auf Fahnen geschrieben, kann den Jungen eigentlich die Möglichkeit geben, einzusteigen. Das heisst ja immer, jung gerade Lehrabgänger. Ja? Lieber nicht, sollen wir jetzt bei Erfahrung sammeln. Aber wir haben eigentlich immer Junge genommen. Und im Moment haben wir gerade eine super Durchmischung. Von jung bis älter, sage ich jetzt einmal. Und das funktioniert hervorragend. Aber die sind wichtig, die Frauen, ja. Sehr wichtig.
Jetzt habe ich die aber gerade ein bisschen verwünscht, Walter Dorn.
Warum?
Wir haben noch. Am 1. Juni war es fertig. Seither hast du AHV.
Ja.
Also da ist das Herz schon noch ein bisschen am Tivoli.
Ja, da muss ich schon noch ein bisschen gedanklich mich so lösen. Und was Versprecher anbelangt, das habe ich mich schon gelöst.
Komm, gehen wir ein bisschen zurück an deinen Werdegang. 1980 Matura gemacht an der Kante zu Chur. Ist es eigentlich dort schon so irgendwo am Horizont gewesen, Arzt zu werden, ist mein Traum?
Ja. Zweite, dritte Kante ist das entstanden. Warum, kann ich nicht genau sagen. Ich bin der Erste von der Familie, die studieren durfte.
Dein Papa war Spengler,
Sanitärgeschäft
in Chur.
Ich bin auch ins Geschäft eingestiegen. Sie sagen immer zum Spass, ich wäre gerne Spengler geworden. Aber sie sagen nicht, dein älterer Bruder ist Spengler. Du kannst studieren.
Das ist das Privileg. Die beiden Schwestern, du bist der Vierte und der Jüngste.
Ja, mit Abstand der Jüngste. Ich bin ein Nachzügler. Warum das gekommen ist, Mensch, Biologie hat mich interessiert. Ich hatte einen guten Biolehrer, Steinmann. Und das hat mich einfach fasziniert, der Körper, die Vorgänge im Mensch. Und dann eben zusammen mit meiner Jugendarbeit schon in der Kante eigentlich die Idee, ich könnte Kinderarzt werden. Und vielleicht hat ja mein Kinderarzt, Dr. Landolt, ein bisschen schon auch da am Boden gelegt. Er hat mir imponiert, ein grosser, schlanker Mann, den ich dann im hohen Alter auch noch durfte, mit ihm Gespräche führen. Und das ist schon möglich, dass der vielleicht schon ein bisschen mitgewirkt hat.
Ich habe mit einem Bekannten von dir geredet, der hat gemeint, ja, also Pilot wäre der Walti eigentlich auch noch gerne geworden.
Ja, das stimmt. Aber ich bin ein abverhalten Pilot, das heisst, ich war in der Pilotenausbildung, zum Militärpilot, und bin kurz vor dem Jet dann, hat immer wieder Selektionen gegeben, und dort sind wir nochmal 4 raus, 12 sind Piloten geworden und 4 sind wir noch raus. Das ist schon so, ja. Wäre ich noch gerne geworden.
Hast du die Flügerei irgendwie mit dem Hobby noch eingeholt im Nachhinein?
Ja, habe ich dann abgebrochen, weil das war finanziert alles von meinem Papa da zumal. Und dann nachher habe ich mir sagen, jetzt gar nicht studieren, jetzt höre ich auf.
Ich rase im Eildurchgang durch deine Studienzeit durch. 1981 Start, Medizinstudium in Bern, dann im 87 gibt es Arztdiplom in Bern, dann im 1988 die erste Assistenzstelle auf der allgemeinen Chirurgie im Alten Kreuzspital. Vielleicht da Einschub für die Hörer, die wissen, vor 20 Jahren sind eben das Kreuzspital, das Fontana und das Kantonsspital noch separat gewesen, sind zwei eigene Firmen gewesen. Genau. Und du hast noch im Alten Kreuzspital
Im Alten Kreuzspital mit den Ingaboler Schwester in der Pflege. Und Schwester Editha, die Oberschwester gsi. Hei, ist das eine Frau gsi, das sage ich euch.
Die also hat uns jungen
Doktor weiblicher und männlicher Natur hat die an der Hand genommen und hat uns klipp und klar gesagt, was da zu machen ist. Und
du warst 28 gsi?
Ja. Ja, aber das war eine Institution. Man hatte einen unglaublichen Respekt gehabt. Nach außen war sie sick und hart. Und innerlich war sie eine unglaublich liebe Frau. Aber die hat uns jungen Assistenten dort sehr geprägt. Und das war in der Zeit von der Chefärztchirurgie Infanger und Kadelbert. Das sind berühmte Namen. He? Schmutziger Medizin. Und in der Pflege ist es in den Händen der Ingeborgen Frauen gestanden.
Was hast du am meisten gelernt?
Was habe ich am meisten gelernt? Korrekt arbeiten, anständig sein von den Schwestern. Und sonst ja, zeitlich sehr hart geschafft, muss ich sagen. Das waren wirklich die Zeiten, wo wir jungen Assistenten auf der Chirurgie, wir hatten schon 70, 75 Stunden Woche gehabt. Das war unglaublich.
Verfolgst du die ganze Diskussion, die es jetzt gerade gibt, eben genau natürlich. Über die krassen Wochenbenzen?
Natürlich. Die sind ja schon massiv oben runtergekommen.
Was ist jetzt,
nicht mehr zu vergleichen.
45 Stunden ja. Wäre eigentlich ein angestrebtes Ziel, aber man ist noch nicht dort, oder?
Man ist noch nicht dort. In gewissen Spitälern sicher schon dort, aber in anderen Spitälern noch nicht. Und vor allem, es hat halt wieder nachteilige Folgen auf die andere Seite. Das heisst, der Patient, das gehöre ich auch bei den Müttern, Vätern bei mir. Ja, wir hatten zig verschiedene Doktor, wir haben nicht gewusst, wer ist zuständig für unser Kind. Das hat halt in dieser Seite dann gewisse Nachteile. Und wir waren omnipräsent. Wir waren zwar müde, haben das nicht zeigen und haben es auch nicht gezeigt. Das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen ja, müde. Aber wir haben viel geschafft und wir waren dauernd für die Patienten da gewesen, und die haben auch gewusst, wer ist zuständig. Das ist heute ein bisschen eine andere Zeit. Und das müssen wir uns Patienten gewöhnen. Weil es kann ja nicht sein, dass wir so weiterarbeiten, wie wir dazu mal geschafft haben.
Wir kommen jetzt gerade Bilder auf von so Arzterien. Schaust du auch Arzterien?
Nein, gar nicht. Nein, ab dann rege ich mich wahnsinnig auf.
Gut, aber nicht, genau, also zu sagen, das wird auch ein bisschen so geschildert, wie du es jetzt beschrieben hast. Walter Dorn, wir sind hier im Griechentag drin und reden über deine grosse und langjährige Erfahrung als Kinder- und Jugendmediziner. Wir sind mit drin in deinem Werdegang. Jetzt geht eigentlich die erste Assistenzstelle in Chur im 88. Dann ist es weitergegangen im 89. auf die Kinderchirurgie im Inselspital Bern. Mhm. Dann bist du gewechselt in die Pädiatrie im Inselspital Bern, da Facharzt Kinder- und Jugendmedizin gemacht und im 95 dann der Facharzttitel Kinder- und Jugendfacharzt. Dann bist du als Oberarzt Pädiatrie, das ist die Kinderabteilung, an Stadtspital Triemli auf Zürich.
Jawohl. Und zwar ist es so gekommen, weil der Chef dort im Triemli, oder der, der dort als Chef gewählt wurde, war mein Oberarzt in Bern. Und die haben gleichzeitig Oberärzt gehabt, der eine ist auf Basel, ist dort Chef geworden, Professor Schad, der hat mich auf Basel nehmen. Und ich wusste, ich will auf Chur langzeitlich sehen. Und der Ueli Bühlmann, mein Oberarzt, der auf Zürich gewechselt ist, als Chef ins Triemli-Spital, Adoleszentenmediziner war in dieser Zeit einer der ersten. Und das hat mich sehr fasziniert. Also Medizin mit den Jugendlichen, jungen Erwachsenen mit den Adoleszenten. Hat mich dann auch angeworben auf Zürich. Und dann habe ich gesagt, das ist auf dem halben Weg auf Chur. Also die Chance packst. Gar nicht mal kurz dort vorbei und sind auch 5 Jahre geworden.
Was ist der Unterschied, wenn du auf einer Kinderabteilung im Spital arbeitest oder wenn du Praxis hast?
Der grosse Unterschied ist in der Praxis die Langzeitbetreuung. Und im Spital ist es einfach punktuell. Im Spital kommen auch die akuten, die schwierigen Sachen, die ich vorher gesagt habe. Das, was ich in der Praxis nicht arbeite und muss ins Spital gehen. Und dort bin ich einfach an dem Kind beschäftigt und es geht wieder. Es ist fort. Und ich habe nichts mehr zu tun mit dem Kind. Und in der Praxis habe ich das Kind im Idealfall ab Geburt bis 18-jährig. Vielleicht auch noch ein bisschen länger. He? Viele bleiben auch länger, weil sie niemand anders finden. Und die Langzeitbetreuung. Und das ist ja nicht nur das Medizinische. Das ist ja, fast ein bisschen, in Anführungszeichen, ein Familienmitglied für viele. Das ist etwas, was mich immer wieder sehr beeindruckt hat, wie wichtig der Kinderarzt, die Kinderärztin ist für eine Familie.
Ist das nicht etwa auch belastend?
Doch. Und das habe ich mir jetzt auch so ein bisschen überlegt mit der Pension zusammen. Wenn ich am Anfang gewusst hätte, wahrscheinlich, was das eigentlich heisst, ich weiss nicht, ob ich dann in die Pädiatrie eingestiegen wäre. Zum Glück bin ich es für mich, muss ich sagen, weil man wächst in das hinein. Aber wenn man sich das am Anfang vorstellt, was das heisst, wie wichtig das man ist und was das für viele Familien heisst, einen Kinderarzt haben, dann würde sich die eine oder die andere vielleicht sagen, da mache ich lieber etwas anderes. He?
Ich weiss, ärztliche Schweigepflicht und so, aber kannst du uns trotzdem vielleicht ein bisschen mitnehmen in meinem Patienten, der nachgegangen ist?
Ja, das sind viele. Da gibt es viele Geschichten. Aber wenn ich vielleicht ich darf nur eins vielleicht erzählen. Das war Assistentenzeit. Ich vergesse das nie im Inselspital. Da kommt eine Familie mit, oder Mama, Papa mit ihrem Kind hoch, Fieber. Und ich musste im Blutbild sagen oder sehen, da ist eine Leukämie wahrscheinlich. Und dann den Eltern, das sind die sagen, und ich sehe die Mutter jetzt noch, wie sie reagiert. Das Gesicht von dieser Mutter, die Verzweiflung, die Wut und all das. Aber nachher, adieu auf die Abteilung, jetzt gehen wir da bleiben. Nächsten Morgen müssen wir anfangen mit der Therapie wahrscheinlich. Und ich habe sie nicht mehr gesehen, bin auf einer Abteilung tätig gewesen. Ich habe dann auf Aarau gewechselt, das Jahr. Und an einem Sonntagsdienst kommt die Mutter mit einem anderen Kind auf den Aarauer Notfall rein. Und die Mutter hat einen Schrei gegeben und gesagt, nicht wieder sie. Sie bringen nur Schlechtes in unsere Familie. Und das hat mich schon sehr geprägt, muss ich sagen. Dann mir überlegt, wie wird das sein, wenn ich in die Praxis gehe. Weil dann wird man auch diese Kinder haben. Und ihre Kinder habe ich doch einige in diesen 25 Jahren, aber das ist etwas ganz anderes. Da ist am Anfang die Enttäuschung, aber ich bin nachher immer mit diesen Eltern, ich gehe mit den Eltern durch die kleinen Hochs, die wir haben, dann durch die grossen Tiefs, die durch sind. Aber es ist jetzt, und das darf ich mit Glück sagen, alle die Kinder sind gesund geworden. Und das sind natürlich dann wahnsinnige Verbindungen, die es gibt mit diesen Eltern. Und das sind jetzt auch die Eltern, die sich jetzt auch recht schwer getan haben, natürlich. Was gehört haben, dass sie aufhören. Weil da ist dann halt schon eine spezielle Beziehung da. Das muss jetzt nicht nur gerade aus dem bösartigen Bereich sein, auf all die Entwicklungsverzögerungen, die Kinder, die schwere Geburt haben, die dann noch größere Probleme haben nachher. Das ist das Gleiche. Da ist man wahnsinnig nahe an dieser Familie.
Gibt es da bei euch Ärzten irgendein dass ihr einen Pool habt, den ihr austauschen könnt? Ja. Oder Leute, weil das muss ja sehr auffangen und irgendwo ein bisschen verarbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Das sind sogenannte Ballinggruppen, die es gibt. Und wir haben, zufälligerweise waren wir etwa 7 Kinderärzte im Kanton Graubünden und jemand aus dem Liechtenstein, der etwa gleichzeitig innerhalb von 2 Jahren angefangen hat. Und wir haben uns schon vor 25 Jahren, 23 Jahren zusammengetan. Wir treffen uns so alle 2-3 Monate. Und tauschen uns aus, sehr viel Fachliches, aber dann eben auch gerade so Sachen, wenn es einem ein bisschen irgendetwas aufliegt. Und da ist ja auch immer mehr Persönliches reingekommen, wo dann aber in dem 7er Kreis drin geblieben ist natürlich. Aber wir können sehr oft immer miteinander diskutieren und das ist eine wichtige Stütze. Einerseits das, die Familie natürlich auch, das ist auch klar. Man kommt heim und man erzählt anonym, was einen belastet hat und man hat es können deponieren und einmal auch so ausdiskutieren.
Weil wir haben es schon vorher gestreift, Walter Dorn, also die Aufgabe von einem Kinderarzt, von einer Kinderärztin, durch mich wächst auch wie die von den Lehrpersonen. Es kommt immer mehr auf den Haufen oben drauf, man muss immer mehr wissen, ein wandelndes Lexikon, wo man praktisch ist. Jetzt zum Beispiel gerade auch wachsam sein in Bezug auf physische und psychische Gewalt. Man weiss, jedes vierte Kind erlebt daheim so Gewalt und da bist ja du eigentlich einer. Mhm. Oder der Kinderarzt, Kinderärztin, jemand, was sehr wichtig ist, ihr könnt eine anonyme Meldung machen.
Mhm. Aber das können alle machen.
Stimmt natürlich schon.
Das können jetzt alle machen.
Ja. Hast du das oft müssen?
Ich habe es ab und zu gemacht, ja. Aber die Dunkelziffer ist gross. Das ist auch etwas, was mich belastet, muss ich sagen, rückblickend. Viele, viele Sachen wahrscheinlich nicht erkannt. Oder vielleicht kurz ein Blitzgedanke da gewesen, dann aber ad acta gelegt. Weil ich das Gefühl hatte, da muss man noch ein bisschen beobachten. Dann ist es dann verflossen und untergegangen. Aber da ist sicher eine grosse Dunkelziffer. Aber die haben wir alle, wir Doktor, das wissen wir. Weil die Zahlen hast du jetzt gerade gesagt und die sind nicht wegzuschlecken. Die sind da und wir müssen sehr, sehr, sehr hellhörig sein. Umgekehrt ist dann auch immer wieder die Situation, ich muss die Vertrauensperson bleiben von denen, auch wenn es noch so grosse Probleme gibt. Und dann sind zum Teil Meldungen dann aber auch auf Anstossen von mir über andere Leute gegangen. Einfach, dass ich in dieser Familie drinnen bleiben kann, weil die meisten Leute nachher so eine Meldung, die verlassen die als Kinderarzt, Kinderärztin.
Haben die Fälle zugenommen?
Die Fälle haben zugenommen, ja. Das hören wir auch aus der Kinderklinik. Jedes Jahr steigende Zahlen. Und Gründe sind vielfältiger Natur. Das ist klar, das ist schwierig, um jetzt etwas in die Schuld zu geben. Aber die Fälle nehmen ganz klar zu. Wir sind alle mehr gefordert, wir haben alle weniger Zeit, wir sind alle gestresster. Und das ist auch etwas, was ich gerade schon bei der Monatskontrolle den Eltern mit auf den Weg gebe. Aber auch erst vielleicht seit 15 Jahren. Am Anfang war das noch kein Thema. Man ist keine schlechte Mutter, man ist kein schlechter Vater, wenn man mal schlimme Gedanken hat, was sein Kind anbelangt. Die haben wir alle gehabt. Wenn man in der Nacht nicht schläft, am Morgen um 3 Uhr, wegen dem Kleinen, der brüllt und brüllt und brüllt, dann hat man komische Gedanken. Und dann sind viele Eltern, fühlen sich dann wahnsinnig schlecht und können das dann zum Glück auch, nicht alle, aber viele können das dann auch ein bisschen thematisieren und dann muss man darüber reden. Weil das haben alle Eltern, das gehört dazu, wenn man Kinder hat, dass man nicht immer nur auf Rosen gebettet wird sie mit denen, sondern sie stressen einem. Aber es darf einfach nie so weit kommen, dass man das Kind misshandelt, physisch oder auch psychisch. Also, dass man es verbal traktiert. Das ist ja zunehmend ein grösseres Problem.
Vielleicht hören gerade junge Eltern zu. Was hättest du so ein bisschen für einen Ratschlag? Jetzt auch selber als Papa von 2 erwachsenen Söhnen. Was denkst du, wo muss man heute vielleicht einmal durchschnaufen und vielleicht Dr. Google nicht fragen? Oder...
Wir waren mit unserem ersten auch sehr, sehr gefordert, weil er ein Schreikind war für 8-9 Monate. Und das hat mir aufgezeigt, an mir selber, was das heisst. Und darum habe ich sehr Verständnis für die Eltern. Und bin froh. Und die haben mir auch immer Tag und Nacht anrufen, wenn sie in eine Notsituation gekommen sind. Aber dass sie einfach Kontakte nach außen pflegen, dass sie das thematisieren. Heute muss man ja die Vorzeigefamilie sein. Es ist alles noch tipptopp, es geht nichts fehl. Wir sind zufrieden, wir sind überglücklich und das stimmt einfach nicht. Das geht auf und abs und das darf man auch zeigen. Man muss nicht bei seinen Freundinnen die Beste sein oder sagen, wir haben es im Griff, sondern man kann die Gefühle zeigen und darüber reden. Und dann sieht man, ich bin nicht allein, den anderen geht es auch. Wenn wir ehrlich wären, alle einander gegenüber, würde uns das auch sicher auf diesem Gebiet ein bisschen weiterhelfen.
Spannender Einblick vom pensionierten Kinder- und Jugendarzt Walter Dorner. Er hat 25 Jahre lang in Chur eine Praxis gehabt, Praxis Tivoli. Wir sind ein bisschen stehen geblieben in deinem ganzen Werdegang, dass du eben in Zürich gewesen bist, am Triemli und dann zurück auf Graubünden im 2000. Und du hast schon ein bisschen angedeutet, das ist schon, wo du in Bern gewesen bist, der Plan gewesen. Warum zurück auf Graubünden?
Ich bin halt ein Bündner, bin ein Kur.
Kogazeug.
Kogazeug. Es war immer klar, dass ich zurückkomme. Jede können in Bern bleiben, können in die akademische Ausbildung. Hat mein Chef nicht verstanden, hat mich zum Büro rausgeworfen. Mein Fachspezialist, Professor Mullis, hat dann aber mit ihm geredet. Er hat mich am nächsten Tag zurückgeholt, sich entschuldigt und gesagt, es sei eigentlich schön, dass ich ins Bündnerland will als Kinderarzt in Praxis. In Zürich hätte ich auch können bleiben. Aber es war immer klar, ich will in Praxis, ich will keine Spitalkarriere. Ich war darum auch im Spital auch ein bisschen vogelfrei. Das heisst, der Dorn hat es gewusst, meine Mitkolleginnen und Kollegen, das ist kein Konkurrent für uns, der geht. Und darum bin ich eigentlich auch sehr gefragt von allen.
Wenn ich richtig informiert bin, ist die Praxisgemeinschaft Tivoli, die du damals mit David Zach eigentlich eröffnet hast, das war ziemlich das Unikum, weil so die Praxisgemeinschaft, wie man sie heute kennt, vor 25 Jahren, ja, ist jetzt noch nicht so Usus gewesen, gell?
Nein, wir waren die Ersten, die das gemacht haben. So waren alle in einer Einzelpraxis. Ich hätte mir nie vorstellen können, allein zu arbeiten. Weil der Austausch, den ich jetzt mit David Zach hatte, über die 25 Jahre, jeden Morgen um 6:45 haben wir uns getroffen. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde ein Käferli getrunken, zwei Käferli getrunken. Fälle besprochen, Probleme besprochen, gerade auch die administrativen Sachen für die Praxis besprochen. Und das war schon ein Austausch, der sehr wichtig ist. Auch wenn ich mal einen Fall hatte, wo ich nicht rausgekommen bin, schnell den Leuten sagen, ich rufe schnell den gescheiten Doktor. Das haben alle akzeptiert, sind sogar froh gewesen, oder? Und umgekehrt. Also wir haben uns auch Patienten im Tag laufend zeigt. Das hat einmal Sicherheit gegeben.
Aber sag mal, wie bist du an der David-Sache hergekommen?
Also, weil Zufall. Geplant mit jemand anderem, der auf Kur kam, der sich dann aber etwas privat dazwischen geschoben hat. Und in der Zeit, als ich in der Planung war, hat einmal der David Sach über einen Kollegen erfahren, eben der Dorn in Chur, und hat mir angerufen und gesagt, das tut mir jetzt schon leid. Ich bin schon am Planen mit jemandem. Dann haben wir aufgehängt. Und als das auseinandergegangen ist, habe ich ihm angerufen. Und wir haben uns getroffen. Wir haben uns nicht gekannt, nie gesehen, nicht einmal voneinander etwas gehört. Und das hat vom ersten Moment an gut geklappt und 25 Jahre hervorragend geklappt, ohne einmal Streit.
Nein!
Ehrlich? Das ist etwas Unglaubliches eigentlich. Das kann fast niemand glauben, aber er würde das bestätigen.
Sind denn ihr Kinder- und Jugendmediziner schon ein bisschen eine spezielle Spezies? Also irgendwo müssen wir Gemeinsamkeiten haben?
Ja. Ich glaube schon. Wenn man so ein bisschen jetzt die Kollegenschaft schaut in der Schweiz, Pädiater, Pädiaterinnen, das ist schon ein bisschen ein spezielles Völkli.
Kannst du ein, zwei Merkmale sagen?
Ja, du musst einfach Kinder gerne haben. Das ist schon mal, um Kinder sehr gerne haben. Weil es sind nicht nur Kinder daheim in der Freizeit. Wir haben Kinder beim Arbeiten. Und wenn du heim kommst, hast du dann auch noch die eigenen Kinder. Also du hast eigentlich nie kinderfreie Zeit. Und das muss man einfach gerne haben. Und da tut sich schon mal ganz klar selektionieren, wenn man die Ärzteschaft anschaut.
Wie hast du eigentlich es geschafft, um Kinder für dich zu gewinnen?
Ich weiß es nicht.
Gut, du hast es eben von null auf an hast du die betreut,
ja,
oder?
Ja. Und eben, wie gesagt, ich habe früher mit der Jungen mit Kindern gezogen. Noch früher habe ich meine Neffen, Nichten von meinen älteren Geschwistern immer gehütet. Ich bin einfach mit den Kindern. Ja, der Austausch war immer da. Und es ist ein leichtes für mich, mit einem Kind in Kontakt zu kommen. Das haben auch viele Eltern jetzt geschrieben in diesen Abschiedsbrief. Es sind schon sehr eindrückliche Briefe gekommen. In den zwei Monaten, wo es raus ist, dass ich aufhöre, bin ich überschwemmt worden mit Briefen. Und es hat immer auch praktisch in allen einen Satz drin gehabt, wie lustig dass wir es auch hatten, trotz allen Problemen. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen etwas, was dazugehört im medizinischen Alltag, auch wenn irgendeine Erkrankung da ist. Man darf den Humor nicht ganz verlieren. Und man muss es ein bisschen, gerade auch in der Sprechstunde, kann man es auch ein bisschen lustig machen. Und das sprechen Kinder natürlich sofort darauf an. Zum Beispiel bin ich auch der beste Impfer der Welt.
Das hat also bewiesen von, oder gesagt von Kindern, ausgesprochen.
Und das habe ich natürlich tausendmal so gesagt. Und es gibt dann auch Kinder, ich sehe die Kinder, wenn ich sage, du weißt ja, ich bin der beste Impfer. Ja, ich weiß, du bist der beste Impfer, der macht das Zeug.
Ja, also probieren zum trotz allem immer ein bisschen Humor so reinzunehmen. Ja. Mit noch, Walter Dorn, kurz noch ein bisschen beim Kinderarzt, Jugendarzt bleiben. Da habe ich mit Durchforsten von Südostschweiz einen Artikel gefunden, wo du zitiert worden bist. Im 2011, dort hat es im Kanton Graubünden zu wenig Kinder- und Jugendärzte gegeben. Eure Praxis Tivoli, hat auch schon Aufnahmestopp müssen verhängen, haben andere Praxen auch. Wie ist die Situation heute?
Die Situation heute ist jetzt ein bisschen entschärfter. Wir sind im Moment wahrscheinlich gerade so richtig. Es mögen mehr leiden, weil es gibt immer wieder noch Stopp, öffnen und das gibt dann, ja, es gibt böse Telefone, es gibt traurige Telefone und das ist schwierig für unsere Praxisassistentinnen. Aber um unseren Kindern gerecht zu werden, muss man ab und zu einen Stopp einlegen. Und dann muss ich wieder nach hinten raus, den Eltern wirklich ab 18 schieben und sagen, ihr müsst jetzt gehen. Sie sagen dann auch, ja, ich gehe nicht, ich gehe nicht. Und dann nehmen ein Jahr Leute an, weil sie Grippe haben und sagen, ja, wo bist du? Ja, noch nie. Dann schaut man sie dann schon an. Aber wir müssen einen Platz schaffen. Weil mehr als schaffen können wir nicht. Und es nützt niemandem, wenn der eine krank wird oder die Praxisassistentinnen sagen, das halten wir nicht aus, da gehen wir, weil dann können wir nicht arbeiten, die brauchen wir. Und die Balance müssen wir einfach haben. Und darum haben jetzt eigentlich alle Praxen, die Phasen von Praxis, Aufnahmestopp, ja, zu dem Mittel gegriffen, wo aber in der Bevölkerung zum Teil recht böses Blut gegeben hat. Mm-hmm. Oder gibt immer wieder.
Auch eine grosse Problematik ist der Notfall der Spitäler, mm-hmm, wo schon halt am Wochenende schwer geschwemmt wird, wo Eltern, wo Hilfe suchen. Wie siehst du die Entwicklung da?
Also viele gehen ja am Wochenende auf den Notfall, weil es unter der Woche nicht passt. Man ist am Arbeiten und dann am Wochenende ist man rum, hat man Zeit und geht dann rauf. Mit Bagatellfällen, die eigentlich könnten auch noch warten bis am Montag. Aber am Montag unter der Woche mit dem Arbeiten ist das nicht so das Ideale. Und belasten darum die Notfälle in den Spitälern. Darum hat man jetzt auch in Chur so eine Hausärztepraxis im Notfall vorgeschaltet. Eigentlich eine gute Sache, wo die leichteren, die Bagatellfälle eigentlich abgefangen werden und der Notfall nur für die schweren Fälle da ist und dementsprechend auch Valenzen hat. Also ich glaube, das ist der Weg, wo man es gegangen werden muss. Ich meine, früher, die Eltern rufen uns immer noch an. 24 Stunden können die uns auch anrufen. Aber das hat massiv abgenommen. Weil halt das Spital auch diesen Service natürlich anbietet. Das ist auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Das Spital braucht ja auch Fälle. Das muss ja auch sich lohnen.
So bis die Geister immer reifen. Also das muss man auch schauen, wie man das dann alles vertut, oder?
Das ist so.
Ich habe noch ein Stichwort aufgeschrieben für mich, Walter Dorn, nämlich Prävention. Da hat man jetzt gerade aktuelle Beispiele, zum Beispiel I&S-Aktivitäten, wo am Sparhammer für Politik draufgeht. Welche Präventionen, also Vorsorge, schaust du als wichtig an?
Jede. Ich kann es nur so sagen. Prävention, das ist etwas vom Wichtigsten. Also Vorbeugen von Krankheiten, Vorbeugen von Unfällen, von irgendwelchen Problemen, die entstehen können. Das ist auch die Hauptarbeit eigentlich von einem Kinderarzt. Wir haben noch die Hälfte der Kinder, sind eigentlich gesunde Kinder, die zu uns kommen. Das Schöne an dem Beruf. Ich habe nicht vom Morgen bis am Abend Patienten mit Problemen. Ich habe dazwischen immer wieder ein gesundes Kind, das für eine Entwicklungskontrolle kommt. Das ist etwas Wunderbares. Die Eltern kommen mit Herzklopfen und denken, was hat der Darm da wieder zu mutzen? Und gehen raus und sagen, wow, ich habe es gewusst, mein Kind ist gesund. Es ist alles gut. Und in diesen Vorsorge und so ist Prävention eigentlich der Hauptteil. Zeitgerecht für das Kind, sei es Säugling, Kleinkind, Kind, Jugendliche. Präventiv Sachen besprechen. Wenn wir jetzt noch bei den Jugendlichen sind, oder? Das ist die ganze Peer-Group-Problematik, die ganze Social-Media-Problematik, dann der Drogenkonsum, oder sagen wir Suchtmittel, sei es Alkohol, sei es Tabak, Drogen, das sind gewaltige Themen, die man nicht früher genug kann angehen. Verhütung. Mein jüngster Kind in Zürich war 12. Das hat mich wahnsinnig geprägt. Darum bin ich immer sehr offen, die Verhütungsproblematik zu besprechen.
Also das Kind, das schwanger war.
Ja. Und das sind so präventive Sachen, die absolut entscheidend sind, dass die Leute das mitnehmen. Bei Monatskontrolle präventiv auch schon. Man ist in Maxikose im Auto. Das ist heute praktisch allen klar. Der Sturz vom Wickeltisch, das klingt so lapidar, wie es ist, aber 2-3 Kinder pro Jahr in meiner Praxis gehen vom Wickeltisch. Mit nichts bis zum Dümmsten, was kann passieren, dass man darüber diskutiert. Fremde Tiere, das sind alles so banale Sachen, aber man muss es mal gehört haben. Mhm. Wenn ich zu den Kollegen auf Besuch komme, nicht der Maxikose am Boden, sondern ich behalte ihn oben, um die noch umarmen und begrüßen. Sonst ist der Hund plötzlich da. Das ist auch ein Fall aus der Praxis, wo der Hund halt geschnappt hat. Und dann noch am Vater den Eltern schon mitgeben, das ist dann immer ein bisschen lustig, bei Monatskontrolle, in den nächsten Monaten soll mal der Papa auf allen Vieren durch die Wohnung durch, wenn niemand schaut, wie das aussieht, dass niemand lacht. Aber wo haben wir gefährliche Ecken, Kanten? Wo haben wir eine Hydrokultur oder etwas, das das Kind kann ins Maul nehmen und verschlucken? Also Prävention ist etwas vom absolut Wichtigsten.
Walter Dorn, zum Abschluss würde ich wahnsinnig gerne von dir etwas abholen. Und zwar, du sagst 40 Jahre eigentlich Kinder- und Jugendmedizin. Hat es doch mal ein Wunder gegeben?
Ich glaube, ein Wunder gibt es keine.
Hast du all die Zeit an Wunder geglaubt?
Ich habe nicht mehr gehofft. Also ein Wunder, glaube ich, für meine Praxis oder für meine Karriere ist, dass alle meine Kinder gesund sind, die ich hatte. Also gesund. Gesund gekommen sind, die zum Beispiel eine Krebserkrankung hatten. Das ist für mich ein Wunder eigentlich. Im Wissen, dass es in der Kindermedizin, in der Kinderonkologie sehr gute Resultate gibt. Viel besser als bei den Erwachsenen schon. He? Aber das Glück dürfen haben, dass ich kein Kind so verloren habe. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das dürfen jetzt so erleben durfte. Sicher schwierige Fälle und auch traurige Fälle, aber wo wir eben zusammen die Jahre miteinander ja, älter geworden sind und die Situation jetzt auch können managen oder akzeptieren, die Eltern. Aber ich habe kein Kind tödlich verloren.
Wir haben jetzt ein bisschen mitgekriegt in der letzten halben Stunde, was das für ein anspruchsvoller Job ist. Kinder- und Jugendarzt. Wie hast du dich eigentlich erholt?
Sehr gut daheim. Das ist wirklich so. Ich bin nicht einer, der am Abend, wenn er daheim ist, noch gross auf die Piste ist, am zufriedensten und am besten erholt, habe ich mich immer daheim. Im Rahmen der Familie. Das ist wirklich so.
Wer zählt alles zu deiner Familie?
Das ist Ruth, meine Frau, die seit einer Woche auch pensioniert ist. Genießt es auch. Und dann unsere zwei Söhne, Valerio, 29, und der Leandro, 25, der erste. Gerade fertig an der ETH mit Architektur. Und der Leandro in den Stapfen des Papas. Ist jetzt gerade im Wahlstudienjahr Medizin in Bern. Und dort dann in einem Jahr, wenn alles gut geht, abschliessen.
Dass wir zu wenig Zeit haben werden, das habe ich schon bei der Vorbereitung gewusst. Aber ich glaube, wir haben ganz viel eingefangen. Vielen Dank, Walter Dorn, für das Gespräch über deine über 40-jährige Erfahrung als Kinder- und Jugendmediziner. Nur das Beste für dich und deine Familie auf dem weiteren Lebensweg.
Danke vielmals.
Ich danke herzlich fürs Zuhören. Bleiben gesund. Am Mikrofon Katharina Balzer.
Der Radio Grischa Talk.